Ja, herzlich willkommen zum heutigen Podcast mit dem Thema Neuerungen zum Windows Server 2025. Kurz zu meiner Person, ich bin Florian Müller. Ich arbeite bei der Thomas Klein AG im Pre-Sales Consulting und bin hier verantwortlich für technische Details in komplexen Projekten, unterstütze das Sales-Team eben in solchen Projekten und natürlich auch im Bereich Microsoft. Armin, stell du dich bitte auch noch kurz vor und dann legen wir gleich los.
Hallo Florian, ja, freut mich auch, dass wir heute über das Thema Windows Server 2025 uns unterhalten. Mein Name ist Armin Obernedder, bin bei der Thomas Klein AG als Senior Solution Engineer im Bereich Microsoft, speziell für den Windows Server zuständig. In dem Bereich unterstütze aber auch unsere Kunden bei Deployments, zum Beispiel von Storage Spaces Direct oder Azure Stack HC Clustern.
Danke Armin, dann wie gesagt, lass uns gleich einsteigen. Was mir als erstes in den Sinn kommt bei solchen Versionsänderungen oder neuen Versionen, gibt es denn überhaupt noch die gleichen Editionen wie vorher? Also gibt es noch immer Standard, Datacenter, Essentials oder hat sich da grundlegend was geändert?
Auch wenn sich da die letzten Jahre immer wieder mal was geändert hat, bei der Version tatsächlich, so wie es ausschaut, nicht. Es gibt immer noch den Essentials, den Standard und den Datacenter in der normalen Version, aber auch die Data Center Azure Edition, so wie es auch bei Windows Server 2022 dann später dazugekommen ist. Was allerdings noch als neue Lizenz oder Lizenzierungsform mit dazu kommt, ist die Pay-Go-Lizenz. Das ist effektiv eine Azure-basierte Subscription, wo wir einfach für einen bestimmten Zeitraum X die Windows Server Lizenz als Subscription uns mieten können sozusagen.
Ja, ich glaube, das ist ganz gut für den Kunden, dass man jetzt entscheiden kann, ob man kaufen oder mieten will. Viele andere Hersteller gehen da ja den Weg und bieten nur noch ein Mietmodell, aber praktisch gesehen hat Microsoft jetzt beide Varianten im Angebot und jeder nimmt natürlich einfach das, was ihm am besten in sein Konzept passt.
Genau, das ist richtig mit der OEM-Lizenz. Haben wir ja so ziemlich die günstigste Version der Lizenzierung für eine Kauflizenz. Mit dieser neuen Pay-Go-Subscription können wir eben, wenn wir nur wenige Tage oder Wochen das Ganze benötigen, uns das auch auf eine bequeme Art und Weise ja, als Abo quasi ins Haus holen.
Ja, coole Sache. Ich habe mir hier aufgeschrieben, dass bei Azure Stack HCI die letzten Jahre immer viele, viele Features dazugekommen sind und Windows Server eigentlich immer leer ausging. Das ist ja jetzt nicht mehr so. Also kannst du mal kurz über die Features drüber flitzen oder beziehungsweise uns einfach einen kurzen Ausblick geben. Ist der Windows Server wieder auf Augenhöhe? Ist es immer noch Azure Stack HCI, das da leicht einen Vorteil hat? Wie genau sieht es da jetzt aus?
Ja, die letzten 3, 4, 5 Jahre war es ja so, alle Features, die neu dazugekommen sind, waren ja Azure Stack HCI exklusiv. Aber nun, der Windows Server 2025 wird diese Lücke definitiv wieder ganz stark schließen. Und zwar alle Features, die mir jetzt so auf den ersten Moment einfallen, werden im Windows Server 2025 auch unterstützt und supportet sein. Das Einzige, was tatsächlich nach wie vor Azure Stack HCI only ist, ist Azure Virtual Desktop, weil das einfach mit Azure so stark verbandelt ist. Das wäre im Windows Server tatsächlich wahrscheinlich technisch sehr schwer umsetzbar. Aber sonst wirklich alle Features im neuen Windows Server.
Ja, die Entwicklung finde ich gut. Gerade wir im europäischen oder deutschen Raum haben ja wahrscheinlich deutlich mehr Windows Server Cluster wie Azure Stack HCI Cluster. Dementsprechend profitieren natürlich von den Neuerungen dann deutlich mehr Kunden als bei den Azure Stack HCI Features. Was gibt's denn sonst noch für grundlegende Änderungen im Windows Server? Also mal abgesehen von den Cluster oder Azure Stack Features.
Also die Basis oder in der Basis die Unterscheidungen zum Windows Server 2022 werden wir direkt nach der Installation sehen. Nämlich wir haben jetzt eine neue GUI, die schaut nämlich so aus wie beim Windows 11. Genauso das neue Terminal, wie wir es auch vom Windows 11 kennen, wo wir zwischen PowerShell oder CMD hin und her schalten können. Windows Server 2025 bietet zudem auch einen Wi-Fi und Bluetooth-Support für beispielsweise Edge-Devices und auch an den Host-Ressourcen hat Microsoft HANA angelegt. Microsoft gibt jetzt an, als Limit unlimitiert viele CPU-Cores, die technisch möglich sind. und bis zu 4 Petabyte RAM. Also ich glaube, für die Zukunft sind wir da wirklich sehr, sehr gut aufgestellt.
Ja, das sollte den meisten Leuten reichen, denke ich. Apropos CPU und RAM, beim CPU gibt es ja noch eine interessante Neuerung, und zwar was die Kompatibilität zu älteren Versionen angeht.
Genau, und zwar schimpft sich das Ganze Enhanced Dynamic Processor Compatibility Mode, der erweiterte Prozessor-Kompatibilitätsmodus, heißt nichts anderes, wie dass wir eine erweiterte Form von diesem CPU-Kompatibilitätsmodus haben. Früher war es ja immer so, wenn wir verschiedene CPU-Generationen in unserem Cluster gemischt haben, sind alle zusätzlichen CPU-Features deaktiviert worden. Und jetzt in der erweiterten Version von diesem Feature wird der größte gemeinsame Nenner gefunden an CPU-Features, und dann bleiben einfach mehr CPU-Features erhalten oder eingeschaltet, und somit haben wir da einen extremen Performance-Vorteil im Gegensatz zu zum Beispiel noch diesen Modus unter Windows Server 2022.
Ja, das heißt, wenn man einen Cluster erweitern möchte, hat man dann jetzt deutlich weniger Nachteile, wenn man zu einer älteren Prozessorgeneration eine neuere dazusteckt. Das ist schon mal schön zu hören, aber gerade wenn es um Upgrade-Themen geht, fällt mir noch was ein. Und zwar gibt's ja jetzt eine einfachere Möglichkeit, von älteren Versionen auf 2025 zu kommen.
Richtig. Microsoft hat auch das Windows Upgrade oder das Feature Upgrade angefasst. So wie wir es beispielsweise schon jahrelang von Windows 10, Windows 11 kennen. Wenn eine neue Version rauskommt, können wir das bequem über das Windows Update durchführen, das sogenannte Feature Upgrade. Genau das wird es jetzt auch im Windows Server geben. Heißt, bei unseren Windows Server 2022ern wird irgendwann über kurz oder lang im Windows Update auftauchen, hey, da gibt's eine neue Version, Windows Server 2025, willst du jetzt ein Feature Upgrade durchführen? Dann kann man das bequem übers Windows Update eben, durchziehen. Microsoft hat auch hier den Zeitraum ein bisschen erweitert über das Windows Upgrade. Oder über Windows Update haben wir die Möglichkeit, von Windows Server 2019 und 2022 dieses Upgrade durchzuführen. Und so wie wir es von früher kennen, das ISO einlegen oder das ISO mounten und das klassische In-Place Upgrade durchführen, war ja früher immer nur N-2, ist jetzt erhöht worden auf N-4, nämlich alle Windows Server 2012 R2 Versionen und neuer können übers In-Place Upgrade auf 2025 aktualisiert werden.
Ja, das dürfte dann ja sowieso den größten Teil der in freier Wildbahn lebenden Windows-Server-Installationen abdecken. Alles, was vor 2016 ist, ist ja sowieso schon aus dem Support raus. Und sogar die Version, die schon raus ist, 2012 R2, kann man noch upgraden. Das dürfte den Kunden dann wirklich breite Möglichkeiten geben, da auf die neueste Version zu kommen. Und wir sind ja auch noch nicht ganz fertig mit dem Thema Upgrades, Updates an sich. Hot Patching ist ja jetzt auch ein Thema bei Windows Server 2025. Wie genau läuft das da ab?
Hot Patching gab es ja auch schon bei der Windows Server Data Center Azure Edition im 22er als exklusives Feature. Nun wird das Ganze auch für Windows Server Standard und Data Center kommen. Zwar bisher, was jeder kennt, den klassischen Windows Patch Day, wo wir einmal monatlich unsere Windows Updates quasi bekommen. Wenn wir die dann installieren, müssen wir das System entsprechend rebooten. Mit diesem Hot Patching wird so sein, immer am ersten Monat im Quartal haben wir ein ganz normales Windows Update, wo wir auch ein Reboot benötigen. Aber die darauf folgenden 2 Monate haben wir sogenannte Hot Patches, wo wir die Windows-Updates installieren können, aber kein Reboot benötigt wird. Heißt, wir müssen, wenn alles gut läuft, das System nicht jedes Monat durchstarten und da immer ein paar Minuten im Prinzip Zeit verschenken, sondern wirklich nur einmal im Quartal, sprich alle 3 Monate. Das Ganze ist ein Azure Arc-Dienst. Dazu muss unser Windows Server Azure Arc enabled sein. Und das Ganze ist tatsächlich leider auch mit Kosten verbunden. Da gibt es noch keine finale Preisliste. Da müssen wir abwarten, was der Microsoft veranschlagt.
Ja, das zeigt sich dann bei Release, wie viel das genau kosten wird und ob das den Kunden das wert sein wird. Du hast aber gerade was gesagt, nämlich Azure Arc. Ich bin mir nicht sicher, ob das jedem ein Begriff ist oder ob jeder schon aktive Erfahrungen damit sammeln konnte. Vielleicht erklären wir den Begriff noch mal ganz kurz, damit auch wirklich alle wissen, worum es hier geht.
Gerne. Azure Arc ist von Microsoft im Prinzip der Connector zwischen unserer On-Premises-Infrastruktur und der Azure Cloud. Wir haben über Azure Arc die Möglichkeit, unseren lokalen Windows Server mit Azure, mit unserem Azure Portal zu verknüpfen, mit unserem Azure Tenant zu verknüpfen und dort dann entsprechende Dienste aus Azure zu konsumieren. Daher kommt auch tatsächlich dieser hybride Ansatz, weil wir letztendlich dann eine hybride Infrastruktur geschaffen haben, weil wir nämlich aus Azure entsprechende Dienste dann bei uns on-premises nutzen können.
Und was konkret kann ich jetzt mit Azure Arc machen? Welche Dienste verbergen sich dahinter? Was für Vorteile kann ich da als Kunde genießen?
Effektiv sind es ein paar hundert Dienste wahrscheinlich, die wir dir nutzen können. Beispielsweise Azure Monitor, Azure Update, Defender for Cloud, Copilot for Azure. Also da gibt es wirklich unzählige, die wir entsprechend hier dazu buchen können. Was mir gerade noch einfällt, was auch ein neues Feature ist im Windows Server 2025, ist der sogenannte Azure Remote Support, der ebenfalls hier zu der Azure Arc-Thematik dazugehört. Und zwar, wenn unser Server Azure Arc enabled ist, sprich mit Azure verbunden ist, können wir uns einen Azure Support Plan buchen und entsprechend dann von diesem Azure Remote Support, wo uns ein Microsoft Engineer, ein Azure Engineer unterstützt, unsere lokale Windows Server Infrastruktur zu supporten. Falls wir irgendwelche Probleme haben, können wir hier über Azure ein Support Ticket einreichen.
Ja, finde ich eine hochwertige und günstige Möglichkeit, endlich mal direkt an den Microsoft Support zu kommen. Das ist ja ansonsten nicht ganz so einfach. Ich habe noch eine lange Liste mit Änderungen. Ich würde gern noch was zum Active Directory besprechen. Das ist ja jetzt seit langem wieder mal ein bisschen geupdatet worden. Ich glaube, seit 2019 hat sich da nichts mehr getan. Was gibt's denn da für Neuigkeiten, Armin?
Genau, da war wahrscheinlich ein Update längst überfällig. Wir haben jetzt mit dem 2025er Windows Server ein neues Domain Function Level bekommen. Im Hintergrund wurde da zum Beispiel die ganze Datenbankstruktur, wo die ganzen Azure Active Directory Objekte abgelegt sind, wurde das Ganze erweitert. Active Directory kann endlich von mehreren CPU-Cores profitieren, was wahrscheinlich auch für sehr vielen Kunden da draußen schon lange gewünscht war. Und wir können auch unsere replizierten Domain-Controller eine entsprechende Priorisierung hinterlegen, heißt sich Replication Priority Boost, wo wir entsprechend verschiedene Replikationspfade dann priorisieren können.
Ja, die Liste wird leider nicht so schnell kürzer, wie man das vermuten würde. Es gibt dieses Jahr wirklich extrem viele Neuerungen. Zum Beispiel gibt es ja auch, wie vorher schon angesprochen, Cluster-Neuerungen, analog zu den Neuerungen, die letzten Jahre im Azure Stack HCI-Umfeld passiert sind. Kannst du uns die Neuerungen mal kurz aufzählen?
Klar, gerne. Nun wird auch offiziell der AD-less Cluster, sprich ein Failover Cluster ohne Active Directory, unterstützt. Es wird für Storage Spaces Direct endlich das Stretch Cluster unterstützt. Und bei der Live Migration gab es auch hier einige Performance-Verbesserungen, damit das Ganze im Cluster einfach ein bisschen schneller und flotter funktioniert.
Man hört ja auch immer wieder Gerüchte, dass es starke Verbesserungen im Storage-Bereich gibt. Also man liest ja da immer wieder in LinkedIn oder ähnlichen Diagramme oder Posts, wo es um 70, 80, 90% Verbesserungen geht. Vielleicht schauen wir uns auch kurz an, in welche Richtung das zielt und was da genau für Werte dahinter stecken.
Also Microsoft hat bei der NVMe-Performance auf jeden Fall Hand angelegt. Zum Release-Zeitpunkt erwarten wir in etwa 70% mehr Performance bei Verwendung von NVMe-Datenträgern oder Speichermedien.
Ja, ist ja ganz ordentlich.
Das auf jeden Fall, aber Microsoft ist da noch nicht ganz fertig mit der Entwicklung. Es gibt schon Private Previews, wo das Ganze noch weiter in die Spitze getrieben wird und wo man dann in Zukunft mit bis zu 90% mehr Performance mit NVMe-Speichermedien rechnen können. Also da hat Microsoft auf jeden Fall sehr viel in diesem NVMe-Themengebiet getan. Gleichzeitig haben sie es auch geschafft, dass bei gleicher Performance, bei gleicher I/O-Zahl die CPU-Auslastung deutlich geringer ist. Heißt, wir hatten früher 500.000 IOs zum Beispiel, bei gleichbleibender I/O-Anzahl haben wir einfach zum Beispiel ein Drittel weniger CPU-Auslastung, was letztendlich uns hilft, weniger Ressourcen und letztendlich auch weniger CPU-Cores lizenzieren zu müssen. Bei RFS hat sich ja ein bisschen was getan, nämlich Dedupont Compression geht in eine neue Generation. Da gibt es auf jeden Fall deutliche Performance-Verbesserungen, genauso wie bei Storage Replica, wo das Ganze auch ein bisschen optimiert wurde. Und für Storage Spaces Direct wird nun auch offiziell per Default Thin Provisioning supported.
Ah, sehr schön. Ich glaube, das war auch lang überfällig. Das ist ja aber jetzt der ganze Thema im Bereich Storage gewesen. Ich habe da noch einen großen Block vor mir und das ist der Netzwerkbereich. Was gibt's denn hier für Neuigkeiten?
Im Bereich Netzwerk ist es tatsächlich nicht ganz so viel. Zum einen Network ATC ist ein neues Feature, was wir auch schon von Azure Stack HC kennen. Damit die virtuellen Maschinen auch ein bisschen von der höheren Netzwerkperformance profitieren, hat Microsoft das sogenannte Accelerated Networking herausgebracht, wo einfach die Kommunikation zwischen physikalischer Netzwerkkarte und virtueller Maschine optimiert wird. Und im Bereich Software-Defined Networking gibt es tatsächlich unzählige Neuerungen, Verbesserungen, Optimierungen.
Okay, aber ein Feature fehlt mir jetzt noch, und zwar das Thema GPUs. Das Thema ist ja brandaktuell. Es gibt viele Gründe, GPUs einzusetzen, ob das CAD ist oder KI etc. Im Server 2025 wird natürlich darauf eingegangen. Es gibt viele Neuerungen, auf die die Anwender schon gewartet haben. Und jetzt möchte ich wissen, was gibt's denn da für konkrete Neuerungen oder konkrete Vorteile, die der Kunde jetzt nutzen kann?
Das Thema GPU war ja die letzten Jahre auch immer wieder ein sehr großes Thema, nachdem uns ja Microsoft Remote FX beim Windows Server 2019 abgedreht hat, hat man ja eigentlich so wirklich eine Grafikunterstützung in der virtuellen Maschine, mit der kann man ja nicht mehr wirklich arbeiten. Nun hat Microsoft gleich zwei Features in den neuen Windows Server mit reingebracht, nämlich zum einen das GPU Pools. GPU Pools ist im Prinzip eine Weiterentwicklung von DDA, Discrete Device Assignment, wo wir eine Grafikkarte dediziert an eine virtuelle Maschine physikalisch durchreichen. Heißt, eine physikalische VM wird in eine VM durchgereicht, damit die nativ in der virtuellen Maschine sich befindet. Da war immer das Problem im Failover Clusterbetrieb schwierig, weil diese physikalische GPU ist natürlich auf einem anderen Host nicht verfügbar. Deshalb hat Microsoft GPU Pools entwickelt, wo wir die Grafikkarte nicht mehr direkt an die VM durchgeben, sondern in einen GPU Pool reinschmeißen und die VM zieht sich dann eine GPU-Ressource aus diesem Pool. Der Nachteil an der ganzen Geschichte ist, wir können immer nur eine einzelne GPU an eine VM durchreichen und auch nur die ganze GPU. Und der zweite Nachteil, vor allem im Clusterbetrieb, ist, dass die virtuelle Maschine gerebootet werden muss, wenn wir einen Failover durchführen oder die VM auf einen anderen Knoten migrieren. Und aus diesem Grund gibt es meiner Meinung nach die bessere technische Lösung GPU-P oder GPU-Partitioning, wo wir eine Grafikkarte in mehrere Partitionen aufteilen. Stellen wir uns vor, wir teilen oder wir vierteln eine GPU und können dann diese vier Partitionen an vier verschiedene VMs durchreichen. In dieser virtuellen Maschine haben wir dann quasi ein Viertel von dieser Grafikkarte. Wir haben den Vorteil von Live Migration im Clusterbetrieb und wir haben generell auch dann den vollständigen Failover Cluster Support, egal ob es eine normale Migration oder ein Failover ist.
Ja, cool. Ich glaube, da hat Microsoft mit dem Windows Server jetzt sowohl zum Azure Stack HCI aufgeschlossen, als auch zu anderen Produkten wie zum Beispiel vSphere von VMware. Und das heißt, man kann jetzt auch Windows 11 Workstations mit GPU-Power versorgen oder eben auch, was für viele wahrscheinlich noch interessanter ist, einen Terminal-Server. Terminal Server war ja schon des Öfteren totgesagt. Gerade im Bereich GPU-Unterstützung gab es da immer Lücken, aber jetzt bekommt der quasi frischen Wind unter den Flügeln. Und wo wir gerade über den Terminal Server sprechen, jetzt fällt mir noch ein Thema ein, das sehr wichtig ist in der Verbindung, und zwar Office. Früher war ja Office in den Kaufversionen ganz normal auf dem Terminal Server unterstützt, und seit M365 oder Office 365 da ist, gibt's da immer wieder Aussagen, die sich gegenüberstehen. Also manchmal findet man Infos dazu, dass es supported ist, dann wieder nicht. Ich glaube, da gab es auch überschneidende Zeiträume, wo das nicht ganz klar war. Jetzt hat sich Microsoft da aber auf eine, ich glaube, recht gute Richtung für den Kunden eingelassen. Erklär uns doch mal kurz, wie das jetzt aussieht.
Ja, das war tatsächlich in der Vergangenheit immer wieder ein großer Diskussionspunkt, welche Office-Versionen, welche Microsoft 365-Versionen werden denn jetzt supported oder eben auch nicht. Microsoft hat da letztes Jahr auf der Ignite ein klares Statement abgegeben, und zwar Microsoft 365-Apps werden innerhalb vom Mainstream-Support-Zeitraum supported. Wenn eine neue Windows Server-Version rauskommt, läuft ja immer 5 Jahre lang der Mainstream-Support, anschließend 5 Jahre der Extended-Support. Aber die ersten 5 Jahre nach Release im Mainstream-Support-Zeitraum werden quasi die M365-Apps supported. Darf man da ein bisschen einen Anhaltspunkt haben? Bei Windows Server 2019 ist diese im Januar 2024 bereits abgelaufen. Sprich, da haben wir bei Server 2019 aktuell keinen Support. Bei Windows Server 2022 haben wir noch bis Oktober 26 entsprechenden Support, sprich gut 2 Jahre. Und beim Windows Server 2025, da der ganz frisch ist, haben wir jetzt auch wieder 5 Jahre Support. Heißt, bis Ende 2029 haben wir hier Office Support in unserem Terminal Server beispielsweise.
Ja, das ist jetzt zumindest planbar. Ich denke, damit kann man arbeiten, wenn man immer auf der aktuellen Windows Server Version bleibt oder zumindest halbwegs aktuell, gibt es da eine Möglichkeit, Office zu verwenden. Ja, vielen Dank, Armin, für die spannenden Einblicke. Die Liste ist ja jetzt doch extrem lang geworden. Wir versuchen, die ganzen Neuerungen auch als Liste im Kommentarfeld oder in den Details nach unten reinzupacken, damit man da nochmal nachlesen kann. Falls wir was vergessen haben oder irgendwo Fake News verbreitet haben, hinterlasst uns gerne einen Kommentar, dann versuchen wir das zu klären. Und ja, das war's von meiner Seite. Ich möchte mich schon mal verabschieden und gebe das Wort noch kurz an Armin.
Genau, freut mich auch, hat mir heute echt wirklich Spaß gemacht, hier die Neuerungen vorstellen zu dürfen. Zusammenfassend glaube ich, mit dem Windows Server 2025 wird man die nächsten Jahre echt viel Spaß haben, weil so wie ich denke, ist es jetzt ein wirklicher Gamechanger mit den ganzen Features, mit den ganzen Optimierungen, mehr Performance, GPU-Support, hybride Infrastrukturen. Also da hat Microsoft jetzt wirklich eine ordentliche Schippe draufgelegt. Und wie gesagt, ich glaube, dass wir da die nächsten Jahre wirklich sehr gut versorgt sind. Auch von meiner Seite vielen Dank fürs Zuhören und noch einen schönen Tag. Ciao.
Tschüss.